Folge 48. Interview mit Dr. Wilmar Fuchs. Alles über Glutenintoleranz. Evolution Radio Show. Dein Programm für evolutionäre Gesundheit, Training und höchste Performance. Herzlich willkommen, Dr. Wilmar Fuchs ist heute mein Gast.
Hallo.
Er ist Humanmediziner und hat sich auf Nahrungsmittelintoleranzen spezialisiert. Und seine Diplomarbeit ist in Form eines Buchs auch herausgekommen, Die Klinik der Glutenintoleranz im Erwachsenenalter. Und darüber werden wir heute ein wenig sprechen, und zwar über die Glutenintoleranz und auch über die Studie und seine Erkenntnisse. Vielleicht kannst du ganz kurz erzählen, was versteht man unter Glutenintoleranz, und du hast mir schon gesagt, es gibt verschiedene Arten.
Genau, also wenn es um Thema Glutenintoleranz geht, ist es gar nicht so einfach, weil selbst Mediziner tun sich da schwer, weil der Begriff sehr vage ist. Es ist eigentlich ein Oberbegriff.
Okay.
Ja? Also nach aktuellen Stand des Wissens kann man sagen, dass so Glutenintoleranz gibt es drei große klinische Bilder, die jetzt bekannt sind und auch anerkannt sind. Das ist erstens die Zöliakie, die Weizenallergie und die Nicht-Zöliakie-Glutensensitivität, oder neuerdings auch fällt eher der Begriff Nicht-Zöliakie-Weizensensitivität. Okay. Ja, das sind jetzt diese drei Formen, die man jetzt unter Glutenintoleranz einordnen könnte. Ja, alle drei Erkrankungen können Beschwerden des Darms machen, aber auch Beschwerden außerhalb des Darms.
Zum Beispiel?
Also von Migräne bis Depressionen, Schizophrenie, Eisenmangel, Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, Hautausschläge, Schilddrüsenunterfunktionen, die fallen bei der Zöliakie oft zusammenhängen, erhöhte Knochenbrüche, zum Beispiel bei körperlicher Betätigung oder so. Ja, das ist, das heißt, dass die jungen Leute, zum Beispiel im Sportunterricht, auffallen, dass schon bei leichter körperlicher Betätigung gleich zu schweren Komplikationen von Knochenbrüchen oder so führen kann. Das ist jetzt
dann auch Osteoporose.
Also frühzeitige Osteoporose einfach im jungen Alter. Was kannst du noch machen? Ja, also wirklich, in Theorie kannst du wirklich alles machen. Yeah. Das ist auch das Problem. Ja? Man hat immer gedacht, das macht nur das klassische Bild mit den schweren Durchfällen, starker Gewichtsverlust, Nährstoffmangel. Ja? Das ist wirklich nur ein sehr, sehr kleinen Patientenpool, der sich das volle Bild der Glutenintoleranz von der Zöliakie so zeigen.
Ja.
Mindestens 50% haben marginale Darmbeschwerden, dort Beschwerden außerhalb des Darms. Mhm. Ja, was natürlich die Diagnose jetzt allein schon bei der Zöliakie viel schwieriger macht. Ja, weil nicht alle Mediziner sind darüber informiert, dass allein nur die Zöliakie diese ganzen anderen Symptome machen kann. Ja. Manchmal kann es auch noch sein, erhöhte Leberwerte, wo unklarer Genese.
Okay.
Ja, das ist also, man sieht, das kann wirklich theoretisch jedes Organ betreffen.
Ja, ja. Würdest du sagen, das hat mit Entzündungsprozessen zu tun, wieso betrifft das jedes Organ? Kann das, oder die Immun, dass eine durch die Zöliakie?
Naja, so ganz genau weiß man es noch nicht genau. Also man weiß, wenn jetzt nur bei der Zöliakie bleiben würde, man hat eine erhöhte intestinale Permeabilität. Das heißt, die Darmwand ist durchlässiger für gewisse Eiweißproteine zum Beispiel aus der Ernährung. Ja, die gelangen dann in die Blutbahn ein, die können dann zu anderen Organen hier irgendwo hingehen.
Und dort vielleicht dann Probleme machen.
Zu Autoimmunprozesse führen oder Entzündungen fördern. Das nächste ist halt immer noch, wenn wir jetzt bei der Zöliakie bleiben, dass gewisse Enzyme aktiviert werden im Darm durch das Gluten. Und diese Enzyme, jetzt zum Beispiel die Gewebstransglutaminase, wirklich ubiquitär, also überall im Körper vorkommt. Das heißt, die wird überall aktiviert.
Ja.
Was natürlich macht die? Und die fördert dann das Entstehen von Autoimmunerkrankungen. Ah. Was eben erklärt, warum Patienten jetzt mit Zöliakie dieses erhöhte Risiko haben, weitere Autoimmunerkrankungen zu kriegen.
Ah ja. Vielleicht kannst du noch ein bisschen darauf eingehen, was hast du genau bei deiner Studie gemacht? Also was war die Fragestellung und was hast du da gemacht und sozusagen deine Konklusion oder was rausgekommen ist?
Also meine eigentliche Überlegung war, ich wollte eine gewisse Anzahl von Patientenpool von mir haben, mit dem ich einfach die Klinik jetzt vor allem der Zöliakie nochmal untersuchen kann. Ja,
Also
hat
das
sich
waren Leute, die waren dir,
die
also
Diagnose
die
Zöliakie
Diagnose
erhalten haben. Ja, die
Zöliakie.
Voraussetzung war erstens, dass sie also erwachsen sind, dass sie
Ja.
das 18. Lebensalter erfüllt gehabt haben,
Okay.
eine positive Serologie haben und natürlich die Dünndarmbiopsie auch
Auch,
gehabt haben.
ja.
Das waren wirklich Kriterien, die erfüllt
Und,
sein mussten, damit sie
ja.
überhaupt in die Studie eingeschlossen worden
Ja.
sind. Ja, und da wollte ich halt eine gewisse Anzahl von Patienten haben, jetzt nur mit der Diagnose Zöliakie. Und da habe ich über 50 Parameter gemessen. Und dort wollte ich eben vergleichen, mit welchen Symptomen haben sie sich präsentiert bei der Erstdiagnose, das erste Mal, wenn sie halt zum Arzt hingegangen
Ja,
sind. Ja,
ja.
welche Werte waren erhöht, Entzündungswerte oder
Ja,
Leberwerte,
ja.
Schilddrüsenwerte, was war alles verändert bis zu den Cholesterinwerten, Harnsäurewerte, Vitaminmangel, Folsäure, Vitamin D auch und das Ganze, ja,
Ja.
um zu schauen, ja, mit welchen Beschwerden sind die alle gekommen,
Okay.
welche Laborwerte waren verändert
Ja.
und das natürlich einmal als registriert
Ja.
und ausgewertet, ja,
Okay.
und danach geschaut, wie haben sich also die Klinik der Zöliakie jetzt selber, ist die auch ähnlich zu vergleichen mit von Ergebnissen von anderen Studien, ja, und hat sie sich irgendwas verändert oder so, ja,
Zum Beispiel, also kannst du es
genau,
kurz
oder von mir ist das,
beschreiben,
dass
ja?
vielleicht in unserer Studie doch mehr die meisten Patienten mehr Darmbeschwerden gehabt
Aha,
haben
okay.
und doch eher wenig untypische Symptome gehabt haben, nicht? Und dann das nächste war für mich, dass ich eine intensive Recherche allgemein zum Thema Glutenintoleranz betreibe. Erstens die ganze Geschichte aufarbeite. Wo kommt die ganze Sache mit der Zöliakie her? Also,
Ja.
wo hat sie ihre Ursprünge her?
Ja.
Bis hin zur ersten Diagnose, ja, dass man überhaupt wusste, dass das Gluten das Problem ist bei der Zöliakie, dass wie man zur Diagnose gekommen ist,
Ja.
also dass man eine Dünndarmbiopsie machen kann, dass es überhaupt die Erkrankung ist, die den Dünndarm primär
Ja,
betrifft, ja.
ja.
Also das Ganze mal aufarbeitet, dann recherchiert habe, was sind die ganzen Risikofaktoren für die Entstehung der Zöliakie, erfolgt die richtige Diagnostik bei der Zöliakie, welche Marker sind heute am geeignetsten, welche sind veraltet, ja, damit
Okay.
der Arzt weiß genau, wie diagnostiziert es
Und ja,
also um wirklich mal am
und
Stand dann in der
welche sind
neuesten
das so?
Wissenschaften.
Also was sind jetzt die, wo du sagst, das sind die wichtigsten Marker?
Also eines muss man sagen, es kursiert sehr, sehr viel auch im Internet und bei anderen Heilpraktikern und anderen Ärzten, was jetzt die Diagnose Glutenintoleranz angeht, wirklich von Speicheltests bis zu Stuhlproben,
Ja.
ja, und Gliadinmessungen, also muss man
Ja.
sagen, das sind alles eher nicht so wirklich verlässliche Marker.
Okay.
Ja, weil man muss sich informieren, welche Marker sind erstens verlässlich, weil
Ja.
oft ist es so, dass gewisse Marker, vor allem wenn es um die Diagnose von Lebensmittelintoleranzen geht,
Ja.
das sind falsch positiv. Das heißt,
Okay.
wenn man
Sprichst du
erst
jetzt die IgE und
Ja, ich spreche jetzt zum Beispiel die Gliadinmessung im
Okay.
Stuhl an. Ja?
Ja.
Das ist eine sehr schlechte Messung, weil
Okay.
dort circa wahrhaftig ein Drittel der Bevölkerung weist positive Gliadin,
Ja.
Antikörper im Stuhl auf. Was jetzt einer sagen würde, boah, das ist ja voll viel. Ja? Aber das hat absolut nichts zu bedeuten, ja? Weil das
Okay.
ist sehr schlechter Marker. Ja? Das heißt, das sind falsch positiv erhöht.
Ja.
Das heißt, diese Werte sind erhöht, obwohl eigentlich das Problem gar nicht
Ja.
da liegt. Ja? Und
Aha.
das muss man mal erstens
Ja.
differenzieren. Das Gleiche ist dann bei der Serologie, hat man
Ja.
auch verstanden. Also, wenn man gewisse Sachen im Blut jetzt misst, die Glutenintoleranz, dass auch die Gliadin-Antikörper
Ja,
dort
genau.
völlig veraltet sind und
Also
absolut
voll.
nicht
Ja.
verlässliche Marker sind. Ja?
Interessant,
Das ist
ja.
sehr wichtig. Dazu gibt es ganz andere Marker.
Und also was wird, aber es werden schon Antikörper noch gemessen,
Es
oder?
werden Antikörper gemessen, aber das sind neue und da ist
Aha.
jetzt für Ärzte wichtig zu
Ja.
wissen, dass es also in erster Linie nimmt man fast immer mittlerweile Autoantikörper gegen Gewebstransglutaminase vom IgA-Typ zu wissen, ja.
Ja.
Wichtig ist, dass man Gesamtimmunglobulin A misst.
Mhm.
Weil es gibt in seltenen Fällen Leute, die jetzt da bei dem Wert negativ erscheinen, weil sie einen Mangel an IgA haben. Ja, das ist oft bei der Zöliakie. Nicht oft, aber manchmal ist es so halt bei der Zöliakie. Dann muss man halt IgG gegen, also Antikörper von, gegen Gewebstransglutaminase vom IgG-Typ messen.
Okay.
Ja? Und dann, wenn da die Serologie dann positiv erscheint, dann muss man bei Erwachsenen dann denken, dass man dann die, die Dünndarmbiopsie dann als nächsten Schritt vorzieht, um dann die Diagnose zu sichern.
Ja. Was hältst du von so Markern eben wie Zonulin zu messen oder was gibt es denn da noch, die Alpha-1-Antitrypsin im Stuhl?
Ja, Alpha-1-Antitrypsin ist dann für die Diagnose von der Weizenallergie.
Ja.
Jetzt vielleicht ein eventuell neuer Marker.
Ja.
Ja, muss man schauen, wie gut die Sensitivität und Spezifität ist. Zonulin, was nutzt mir Zonulin? Zonulin zeigt mir halt, ob eine erhöhte intestinale Permeabilität vorliegt. Oder nicht vorliegt.
Ja, natürlich, ja.
Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen stark erhöhten Zonulinwert habe, dann weiß ich als Kliniker, okay, es liegt eine stark erhöhte intestinale Permeabilität vor. Es könnte ein zum Beispiel eine Zöliakie vorliegen. Das ist für mich.
Würdest du auf sowas zusätzlich, meine ich, schauen, als also zusätzlich zu der zu den Blutmarkern? Auf die.
Ja, Zonulin ist halt so, es nützt mir nicht nur bei der Zöliakie, es kann mir vielleicht auch bei anderen Erkrankungen nutzen, wo wir heute wissen, dass eine erhöhte intestinale Permeabilität vorliegen könnte.
Mhm.
Ja, das ist zum Beispiel bei Autoimmunerkrankungen, wir wissen auch bei vielen anderen chronischen Erkrankungen, wissen wir alle, dass eine erhöhte intestinale Permeabilität auch vorliegen kann. Und die kann ich eben über das Messen von Zonulin auch dann ermitteln.
Ja. Ja,
das heißt, also Zonulin nutzt man nicht nur bei der Zöliakie, sondern auch bei anderen Erkrankungen.
Ja. Jetzt nochmal eben auf deine Studie dann zurückzukommen. Das heißt, du hast jetzt...
Genau, also einen Patientenpool analysiert, geschaut, da hat sich die Klinik der Zöliakieverhalten jetzt geändert in den letzten Jahren. Dann die intensive Recherche, eben das ist eine Geschichte, den historischen Hintergrund nochmal ein bisschen aufgearbeitet, die Risikofaktoren. Und dann war für mich aber wichtig, nochmal zu schauen, was gibt es alles wirklich an Datenlagen neu zum Thema Glutenintoleranz?
Ja.
Und da habe ich eben recherchiert, was es alles zur Weizenallergie gibt und natürlich auch zur neuen Entität, zur Glutensensitivität. Also wirklich alles, damit, wenn es jemand liest, wirklich alles rund ums Thema Glutenintoleranz so gut wie möglich am neuesten Stand der Wissenschaft ist. Das war mir wichtig. Deshalb habe ich es ja genannt, zwar die Klinik der Glutenintoleranz im Erwachsenen, eine retrospektive Studie und neue Erkenntnisse.
Weil du es eben noch jetzt sozusagen nebenbei erwähnst, was vielleicht viele nicht wissen, bis vor kurzem war ja eigentlich nur die Zöliakie anerkannt als eine Entität, als ein wirkliches
Krankheitsbild. Naja, die Zöliakie und die Weizenallergie.
Und die Weizenallergie, aber die Nicht-Zöliakie bedingte Gluten-Sensitivität
war
immer so eine Einbildungsgeschichte. So,
ja, oder man wusste halt nicht, liegt es wirklich am Gluten?
Yeah.
Liegt es an anderen Eiweißkomponenten des Weizens, was man noch nicht messen kann? Oder liegt es an irgendwelchen nicht schwer oder resorbierbaren Kohlenhydraten in neuen Getreidesorten? Das wusste man noch nicht so.
Yeah.
Ja? Und man wusste dann auch nicht, ist es wirklich nur Einbildung? Ja, das war mir so eine Diagnose, der gibt es vielleicht, gibt es nicht, aber...
Yeah.
Dann größere Studien haben dann schon gezeigt, dass es wirklich Leute gibt, die glutenreiche Lebensmittel nicht vertragen, obwohl sie nicht eine Zöliakie haben und auch nicht eine Weizenallergie haben.
Mhm.
Ja. Und das ist eben seit Mai 2015 wirklich eine anerkannte Entität. Also es ist nicht nur Einbildung, die Nicht-Zöliakie-Glutensensitivität, die gibt es wirklich.
Die gibt es wirklich.
Genau.
Das wird große Erleichterung sein für viele.
Auf jeden Fall.
Ja. Ich meine, es kann ja immer noch, weil es gibt ja wirklich so viele andere Substanzen, die möglicherweise Probleme machen könnten. Das eine schließt ja das andere nicht aus. Es können immer noch andere Eiweiße genauso problematisch sein, denke ich. Sozusagen diese Frage schließt ja jetzt, oder nur weil ich jetzt sage, es gibt diese Glutensensitivität auch ohne dass Zöliakie oder Weizensensitivität vorliegt, schließt ja nicht aus, dass es nicht noch zusätzlich andere Eiweiße geben kann, die, die problematisch sind.
Bestimmt,
sozusagen.
Bestimmt gibt ja. es die, aber die weiß man noch nicht.
Die kennt man halt auch nicht.
Und wenn ja. man sie auch kennt, ist dann immer die Frage, wie, wie kann ich die messen? Ja, es ja, braucht ja. dann immer eine gewisse Zeit, bis man wirklich verlässliche Marker hat. Ja, zum Beispiel
genau.
bei der Glutensensitivität, okay, man weiß, ja, sie gibt es wirklich, aber es gibt keinen ja. wirklichen verlässlichen Marker noch, wo ja. ich sagen kann, ja. der wirklich verlässlich ist und wo ich sagen kann, okay, ja, mein Patient ja. hat das wirklich.
Ja, ja. Na super. Ich meine, meine persönliche Meinung ist halt, ist natürlich, dass ich grundsätzlich könnte man überhaupt auf Getreide verzichten, weil so ist ja nicht lebensnotwendig. Ja, man müsste
nein,
das
gegen konventioneller Meinung ist es nicht lebensnotwendig, ja, auch genau. wenn es vielleicht gegen allgemeinen Richtlinien widerspricht,
ja.
aber es ist wahrhaftig nicht lebensnotwendig. Ja, also man kann eine vollwertige Ernährung haben.
Auch ohne Getreide.
Auch ohne Getreide.
Hat man denn da genug Ballaststoffe?
Natürlich, ist, man hat genug Ballaststoffe in yeah. Gemüse, in Obst und in Nüssen. Ja, zum
genau.
Beispiel ausreichend.
Genau.
Das heißt, manchmal, wenn ich schon so yeah. erwähnen könnte, vielleicht auch die besseren Ballaststoffe, ohne jetzt zu viel ins Detail zu
ja,
gehen.
Ja, genau, natürlich. Ja.
ja.
Ich meine, vielleicht in einer anderen, also das Thema ist natürlich unendlich, das heißt, wir könnten da jetzt wahrscheinlich noch 3 Stunden drüber reden und wir werden sicherlich noch viel, viel ja. mehr drüber sprechen.
Sehr gerne, das, ja.
Alleine die Thematik, ich meine, da gibt es ja so viel von, wie die Zubereitungsart von Getreide, das zum Beispiel auch diese Sachen verändert und über Leaky Gut und über die ganze Permeabilitätsgeschichte
ja.
können wir noch so viel reden und das werden wir auch sicherlich. Sonst sage ich schon mal danke für deine Zeit.
Ja, danke Julia überhaupt, dass ich
herkommen konnte. Ist ganz normal, kann man auf Amazon, glaube ich,
ja,
auch
Amazon,
ganz normal auf Amazon bestellen, auf Thalia bestellen. Wir werden es natürlich verlinken. Es gibt eine, hat eine ganz normale ISBN-Nummer. Nochmal, der Name war die Klinik der Glutenintoleranz im Erwachsenenalter. Eine retrospektive Studie und neue Erkenntnisse von Wilmos Fuchs. Doktor der Humanmedizin, darf man nicht verschweigen, hat man sich mühsam erarbeitet und darf man ruhig stolz drauf sein. Und dann sage ich Ciao, Baba, und ich freue mich auf ein Wiedersehen.